I will. So. Jetzt genieße ich erstmal den Anblick eines vollen Hauses unter Corona-Bedingungen. Schön, euch zu sehen. Wisst ihr eigentlich, dass Flüstern nicht verboten ist unter der Maske? Nur so als Tipp für die nächste Lobpreiszeit. Ich habe ein Lied mitgebracht, das würde ich gerne so ein 2 Minütchen mit euch anhören. Einige werden es kennen, vielleicht andere aber nicht. Und vielleicht hast du es noch nie so gehört wie jetzt.
Wir sind gleich oben, die Klappe geht auf. Wird schon gut gehen, solange du dich traust. Solange du an dich glaubst. Hast es im Kopf schon so oft durchgespielt. Wie's wohl wär, wenn du abspringst und fliegst. Ob es was Schöneres gibt. Immer dann kommen die Zweifel auf, doch zum Umdrehen ist es zu spät. Also breitest du die Arme aus, denn der Wind hat sich gedreht. Wir fahren nicht stärker als jetzt. Wir fahren nicht stärker als jetzt. Wir fahren nicht stärker als jetzt. Sich vertrauen ist wie fliegen. Zumindest für einen Moment. Wir fahren nicht stärker als jetzt. Lass die Ängste besiegen, um zu sehen, ob in uns noch was brennt. Die Wolken rasen an dir vorbei. Du spürst, wie die Angst von dir weicht. Du warst noch niemals so frei. Sehr. Und du schießt auf die Erdkugel zu. Von 0 auf 1000 im ersten Versuch. Bis hierher ging alles gut. Doch immer dann kommen die Zweifel auf. Doch zum Umdrehen ist es zu spät. Also breitest du die Arme aus. Denn der Wind hat sich gedreht. Wir fahren die Stärke aus.
Danke, Herr Giesinger, für die Unterstützung. Vor einer Weile hatte ich mal einen Pop gemacht, der hieß Up Where Belong. Da ging es in die andere Richtung, da oben, wo wir eigentlich hingehören. Und jetzt geht es ja in die andere Richtung. Habt ihr vielleicht mitbekommen, es geht um den Sprung. Fallschirmspringen, letztendlich geht es bei diesem Lied um einen Absprung und das Wagen dieses Unterfangen. Ist schon mal jemand von euch Fallschirm gesprungen? Online jemand von euch? Nee, würde mich wirklich interessieren. Ich habe Freunde, die haben das schon gemacht. Und auch in meiner Bundeswehrzeit war ich mit einem Kameraden auf der Stube, der war ausgebildeter Fallschirmspringer. Also es ist schon eine besondere Truppe, die das macht. Wisst ihr, ich träume gerne und manchmal auch wirklich geistlich. Also Gott spricht zu mir, das habe ich rausgefunden, auch durch Träume, nicht immer, aber auch. Und die schönsten Träume, die ich jemals hatte und immer wieder mal so alle paar Jahre habe, sind die, wo ich fliege. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, das ist gar nicht nur bei mir so, sondern es gibt auch andere, die sowas schon mal geträumt haben. Von diesem Traum möchte ich nicht mehr aufwachen. Das ist einfach die Spitze von allem, was ich je gefühlt habe, ist in diesen Träumen. Meistens springe ich und mache leichte Bewegungen. Ich komme nicht mehr auf den Boden an. Ich kann mich auf die Weise bewegen. Ich fliege sozusagen. Und ich denke, da ist eine geistliche Komponente drin. Weil wir ahnen natürlich, dass wenn dieses Leben einmal endet, wir in einer anderen Dimension existieren werden, wo diese körperlichen Beschränkungen, die wir ja alle haben, niemand von uns kann fliegen ohne Flugzeug, wo die aufgehoben werden. Wo wir uns wahrscheinlich interplanetar, interkosmisch bewegen können, von Planet zu Planet, was wir uns heute nicht mal vorstellen können. Ja, vielleicht im Science Fiction, selbst da gibt es dann auch Grenzen. So, wir waren nicht stärker als jetzt. Wie gesagt, es geht um den Sprung. Eben sagte ja Iris, wie könnte man denn so einen Spruch machen zu Pfingsten, wie wir es zu Ostern haben. Und ich habe dann spontan gerufen, er ist gesprungen. Der Heilige Geist auf diese Erde in einer Art und Weise wie nie zuvor. Zu Pfingsten. Deswegen mag ich diesen Satz. Und das hat tatsächlich ja mit Pfingsten zu tun, was wir auch hier heute hören. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Lukas 10, 17 bis 19. Ihr könnt jetzt mitrascheln oder digital blättern. Lukas 10, 17 bis 19. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Es geht nicht um die 12 Apostel. Da sagen ja manche Leute, ja, es war ja nur die Apostel. Aber ich bin so dankbar, dass Gott danach nochmal 70 geschickt hat und danach sogar nochmal ein paar hundert und danach sogar ein paar Millionen und Milliarden bis heute. Aber hier geht es um die 70. Hier geht es um dich und mich. Um Leute, die Jesus nachfolgen. Weißt du, die Jesus glauben und die Jesus sagt, hier, geh mal hin, mach mal das, was ich gemacht habe. Und guck mal, was passiert. Und dann kamen sie zurück und sagen, wow. Und gleichzeitig, finde ich interessant, an dieser Bibelstelle zumindest, erwähnt Jesus auch den Fall von Luzifer. Weißt du, es gibt ja einen Unterschied zwischen Sprung und Fall. Jeder, der mal gefallen ist, kennt den Unterschied. Ja, wenn du irgendwo fällst, tust du dir unkontrolliert weh, weil das war nicht geplant, du warst nicht vorbereitet darauf. Wenn du springst, dann hast du eine Absicht und hast etwas eingeschätzt und traust es dir zu und kommst wahrscheinlich und hoffentlich auch gut wieder da unten an. Aber der Teufel ist gefallen. Er ist nicht gesprungen. Er wollte springen, aber in die falsche Richtung. Das ging furchtbar schief. Heute geht es um das Springen im Auftrag Gottes, nicht im irgendeinen Sprung. Wahrscheinlich sind wir alle schon einmal zu oft gesprungen und haben dann gedacht, Mist, hätte ich doch den Sprung nicht gemacht. Irgendeine Entscheidung, irgendwas, vielleicht auch ein physischer Sprung, wo du gemerkt hast, au, das war jetzt gerade nicht so gut. Und manche dieser Dinge heilen ja dann auch wieder, Gott sei Dank. Und manche Fehlentscheidungen kann man korrigieren. Wir haben ja hier das göttliche Rezept über Buße, mit dem wir Dinge wirklich in Ordnung bringen können. Und dann Vergebung und neue Saat auszusäen. Interessant fand ich, dass auch der Teufel, der ja gefallen und nicht gesprungen ist, mit Springen versucht hat. Wisst ihr das? Er hat Jesus versucht. Er hat gesagt, spring doch mal von der Zinne des Tempels runter. Das war nicht der Sprung, den Gott für Jesus hatte. Verstehst du? Manchmal springen wir in Dinge hinein, die Gott nie für uns vorgesehen hat. Und dann landen wir irgendwie nicht so gut und merken, ouch, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott sagt, warum bist du gesprungen? Idiot. Erstmal sagt es ja liebevoll, mein Sohn, hättest du nicht mich erstmal fragen können, ob der Sprung richtig war. Vielleicht eine geschäftliche Entscheidung, eine Selbstständigkeit, eine neue Anstellung. Der Partner, den du dann heiratest und so weiter. Das sind Entscheidungen, die solltest du nicht aus dir heraustreffen, ohne mit ihm zu korrespondieren, weil er meint es gut und er hat den besten aller Räte für dich. Weil ich habe herausgefunden, die Gott geplanten Sprünge und Gott wohlgefällige Sprünge, die sind abgefedert. Da habe ich sozusagen eine Sicherheitsleine. So. Gott sorgt dafür, dass ich dann auch da ankomme, wo ich hin soll. Und deswegen sind diese Sprünge auch jedes Risiko wert. Und die sind manchmal riskant, weil manchmal sehe ich am Anfang nicht wirklich, was da unten ist und weiß nicht, wie tief ist das wirklich. Und Gott sagt, come on, spring, jump. Van Halen, kennt ihr das Lied? Jump, yes. Wäre auch ein guter Anstieg gewesen. Hat ihr das besser gefallen als das eben? Wisst ihr, da ist, wir reden immer noch vor dem Sprung. Wir sind noch nicht gesprungen. Wir reden noch von der Zeit, bevor wir einen Sprung machen. Vor einem Sprung, den Gott für dich vorbereitet hat, ist eine Sehnsucht da. Das ist etwas, das muss dir keiner einreden. Du solltest auch nie auf Manipulation reagieren. Weißt du, wenn dich irgendjemand irgendwie dahin drücken will, spring endlich. Vorsichtig mit so Leuten. Auch in der Gemeinde. Auch geistliche Leute, die mit Prophetien kommen und sowas. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mein Herr sagt mir, wann ich springe. Niemand sonst. Andere können das bestätigen, okay. Aber wenn es keine Bestätigung ist, sage ich auch, danke, kann ich nicht sehen. Ist in Ordnung. War ja am besten aus der Absicht mir mitgeteilt. Gibt ja Leute, die teilen die Dinge mit, weißt du, prophetisch begabte Leute. Und die können auch voll daneben liegen, auch wenn sie eine gewisse Trefferquote haben. Wir alle sind immer noch Menschen. Und nicht alles, was wir hören und sehen oder träumen, ist von Gott. Das nur so viel hierzu. Da ist eine Sehnsucht, etwas Großes zu tun in uns. Oft eine Sehnsucht, ja, die Welt zu verändern. Vielleicht meine kleine Welt. Vielleicht die Welt in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz oder in deinem Dorf oder in deinem Freundeskreis, wo du spürst, hier hast du Einfluss, hier könntest du mit ein paar Worten oder mit einem gewissen Tag, mit einem Sprung tatsächlich etwas bewirken. Weil jeder von uns wurde mit einer Sehnsucht nach Größe, nach Großartigkeit geboren. Das ist normal, wenn du das empfindest. Das ist nicht ein Ausdruck von Stolz oder Größenwahn. Warum sage ich das? Weil ich unseren Papa kenne. Nach dessen Bild du gemacht wurdest. Oral Roberts hat auf seinem Schreibtisch immer ein Schild stehen, hier waren keine kleinen Pläne gemacht. Jeder, der reinkam, las das Schild, bevor er ihm irgendwas vorgeschlagen hatte. Keine kleinen Pläne. Okay? Weil wir haben keinen kleinen Gott. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Und der tatsächlich 99%, irgendwas von all dem, was er tut, durch Menschen tut. Durch Menschen mit Fehlern, durch Menschen mit Schwächen, durch Menschen mit einem endlichen irdischen Leben und all das. Und trotzdem tut es, nicht mag es. Da gibt es dann halt aber auch das Leben. Da gibt es die Stimmen der anderen. Da gibt es die eigene Unsicherheit. Und das kann, wenn wir nicht aufpassen, uns diese Sehnsucht rauben. Wir alle waren mal klein, also ich meine auch jung. Einige sind klein geblieben, aber älter geworden. Aber wenn du jung warst, ein junger Bub, dann würde es mich wundern, wenn du nicht normal groß geworden bist, dass du nicht irgendwann mal gesagt hast, ich werde mal Superheld. Oder wenigstens Feuerwehrmann oder Polizist. Oder Astronaut, irgendwas Großes, irgendjemand, der was bewegt. Am liebsten ein Ritter, der irgendwie heldenhaft gegen Drachen kämpft. Okay? Also ich war so, meine Freunde waren alle so. Für uns war das ganz normal. Und alle Jungs, die ich so beobachtet habe, die waren gerade so. Gib einem Jungen einen Ast und er hat daraus ein Schwert oder eine Pistole gemacht. Ganz normal. Jungs sind Kämpfer, okay? Wir sehen uns so. Wir sehen uns als Kämpfer, wir sind Helden. Und die Mädels, was ist mit denen? Die sehen sich in der Regel als Prinzessin. Als jemand ganz Besonderes, als jemand, für die Kämpfer bitte schön kämpfen und um die sie auch kämpfen. Und dann kommt der Alltag, dann kommen all die klugen Leute, die klugen Erwachsenen und die sagen dir, was alles nicht sein kann und warum du eben nie Pilot wirst und warum du eben keine Prinzessin bist, sondern weil du irgendwo hinter einer Aldi-Supermarktkasse verschwindest oder sonst was und das ist dann dein Leben und das ist, wer du bist. Nichts gegen Aldi-Supermarktkasse, ich mag die, ich gehe da gerne einkaufen, aber verstehst du, das ist nur eine Stellung, das ist nicht, wer du bist. Da kannst du als Prinzessin genauso sitzen. Und du weißt genau, wer du bist. Weil du nicht abhängig bist von dem, was Menschen über dich denken, sondern was dein Papa über dich denkt. Der ist König aller Könige und Herr aller Herren. So, diese Hindernisse. Manchmal ist es auch die Angst vor der eigenen Kühnheit. Haben kürzlich den Zauberer von Oz gesehen, weißt du. Was der Löwe, dem fehlte Courage. Kühnheit, Courage, springe ich wirklich? Gott, da ist noch nie jemand gesprungen. Von meiner ganzen Familie hat nie jemand so einen Sprung gemacht. Vielleicht hast du eine Vision. Gott gibt manchmal Visionen, die sind unverträglich mit der politischen Korrektheit. Also vielleicht sagt Gott Frank, mein Sohn, ich möchte, dass du Millionär bist. Und Frank denkt, oh Gott, nein, wer bin ich? Ich kann doch kein, das ist ja, Millionäre sind ja eh böse und, ja. So, politische Korrektheit ist vielleicht ein bisschen links angehaucht. Oh nein, das müssen ja die anderen haben und so. Ja, und dann ist der Traum schon tot, bevor er ausflohte, obwohl er von Gott kam. Ja, meinst du wirklich, Gott will, dass jemand Millionär ist? Aber hallo. Vermutlich sitzen einige hier, wo Gott sagt, eigentlich solltest du das sein. Warum? Weil du jetzt schon mit deinem Geld treu umgehst. Weil du jetzt schon Zehntengeber bist, weil du jetzt schon darüber hinaus gibst, wo immer Gott dir sagt zu geben, gibst du. Du denkst nicht länger darüber nach, du tust es. Und deswegen kann Gott dir mehr geben und mehr geben. Eigene Kühnheit ist ein Hindernis. Und all die anderen Stimmen dann, vor allem die, die dann sagen, also mein Sohn, mein Freund, das solltest du nochmal genau mit Gott überprüfen, ob das wirklich sein Wille ist. Meine Frau, Gott gibt dir die Vision für einen Ferrari. Ich meine, ja, aber Ferrari ist böse. Christen dürfen keinen Ferrari fahren. Oder ein Rolls-Royce. Und stell dir vor, was du willst, irgendwas Schickes halt. Ja, das Geld können wir den Armen geben, dann können wir so viele gute Sachen mitmachen. Ja, können wir. Aber was ist, wenn Gott den Plan hat, dass er dir das geben will? Weil er damit vielleicht irgendwas bezweckt, was du nicht überhaupt noch nicht wissen. Vielleicht wirst du dann im Ferrari-Club aufgenommen und kannst Leute zu Jesus führen, die dann Milliarden fürs Reich Gottes locker machen. Keine Ahnung. Verstehst du, wir denken immer nur bis zur nächsten Kreuzung. Und dann denken wir wüssten, was richtig und falsch ist. Nur weil es in dem Fall vielleicht wirklich falsch ist, ist es in dem Fall nicht unbedingt auch falsch. Ich möchte dich heute ermutigen, deine Sprünge zu überdenken. Vor allem die, die du nicht gemacht hast bis jetzt. Obwohl in dir dafür was brennt. Und zwar nicht nur eine Saison, weißt du. Es gibt ja so Wochensprunggedanken. Und deswegen, manche Sprünge sollte man sich eine Weile länger überlegen, bis man merkt, das ist wirklich gefestigt, das ist vom Herrn, das ist geblieben. Obwohl ich es ihm immer wieder hingehalten habe. Ich habe es ja immer noch. Und jetzt spüre ich, es ist dran. Jetzt springe ich. Jetzt mache ich diese Sache, die dran ist. Und hör nicht auf die Stimmen, die in dir sind. Weißt du, eine üble Stimme ist, wer bin ich schon? Dass ich ein Buch schreiben sollte. Ich, wer interessiert das? Wer bin ich, dass ich eine Musik-CD aufnehmen sollte? Dass ich in die Politik gehen sollte? Dass ich vielleicht der nächste Bürgermeister werde? Wer bin ich? Wer macht gibt dir diese Worte ein? Oft der Feind. Manchmal die eigene Unsicherheit oder andere Leute. Anderes Wort. Bin ich nicht viel zu alt zu springen? Das ist, was die Jungen machen. Die machen das besser. Ja und nein. Ich habe herausgefunden, dass die Jungen die Alten brauchen. Deswegen gehöre ich jetzt zu den Alten. Die Alten sind nicht unwichtig, nur weil sie alt geworden sind. Sie haben nur einen anderen Job. Die Sprünge der Alten sind oft die gefährlicheren, risikoreicher. Aber die Jungen gucken genau hin und lernen. Auch von Fehlsprüngen. Das ist doch das Schöne, oder? Wir lernen auch von den Fehlern unserer Vorbilder, die das ja in den besten Absichten gemacht haben. Und trotzdem haben wir alle auch schon Fehlsprünge gemacht. Gut, lass uns von der Vorbereitung jetzt zum zweiten Punkt gehen. Spring. Wie hat Herr Giesinger gesagt? Sich was trauen ist wie fliegen, zumindest für einen Moment. Wir waren nicht stärker als jetzt. Lass die Ängste besiegen, um zu sehen, ob in uns noch was brennt. Sprung bedeutet all in. Die Pokerspieler sagen würden. Wenn du gesprungen bist, hast du null Kontrolle mehr über das, was passiert. Stell dir den Fallschirmspringer vor. Du kannst doch rechts und links an den Wedelchen ziehen und das war's. Und ich glaube, das haben die Fallschirme nicht mehr. Das sind ja die Segelflieger. Gell, Theresa, weißt du, mein Freund Frank, der macht das mit Segel. Aber trotzdem, du hast die Kontrolle nicht mehr. Wenn ein Wind von der Seite kommt, wo du nicht wusstest, dass er kommt, dann kommt er. Und dann hast du nichts ihm entgegenzusetzen, außer deinem kleinen Körpergewicht, das ihn nach unten zieht. Also, ja, es gibt kein Zurück mehr. Aber der Sprung bedeutet auch Konzentration, er bedeutet Fokussierung. Wer springt, sagt immer zu etwas Ja und damit immer auch zu etwas Nein. Als ich in meine Ehe gesprungen bin, einer der schönsten Sprünge meines Lebens bis heute, habe ich zu einer Frau Ja gesagt und zu vielen Millionen Nein. Die Weiblichkeit unseres Landes hat sich inzwischen von dem Schock erholt. Als ich zu Jesus Ja gesagt habe, als ich da reingesprungen bin, vor 32,5 Jahren, oder fast 33, habe ich zu allen anderen Göttern, Philosophien und Religionen Nein gesagt. Bis heute. Stur wie ich bin. Erster Sprung bedeutet auch das Ende vieler Diskussionen. Mir braucht heute keiner mehr sagen, Jesus ist nicht da. Und die Christen, die brauchen wir auch nicht mehr sagen, der Heilige Geist wirkt heute nicht mehr, die Gaben sind nicht mehr für heute. Mir braucht heute keiner mehr sagen, Gott will nicht Wohlstand für seine Kinder. Mir braucht heute keiner mehr sagen, Frauen sollten nicht predigen. Weißt du, diese Fragen sind beantwortet. Hier habe ich meine Sprünge längst hinter mir gemacht, hinter mir. Hab mich damit beschäftigt, natürlich, hab das geprüft und so weiter. Aber weißt du, wenn du diese Sprünge mal gemacht hast, die machst du kein zweites Mal mehr. Für dich ist die Sache klar, ob die im Himmel dann klar ist, das werden wir dann später sehen, aber für mich ist es klar. Ich weiß, zu welchem Camp ich gehöre. Word of Faith ist meine geistliche Heimat seit 33 Jahren und ich bin so dankbar. Ich wollte in keinem anderen Camp sein. Gibt so viele gute geistliche Camps, ja, aber das ist meins, das ist meine geistliche Familie. Ich habe zum Christuszentrum Limburg Ja gesagt. Nicht nur zur Organisation oder zu meiner Anstellung, sondern lange, lange vorher zu jedem einzelnen Menschen, der dazugehört. Und habe mich sozusagen in eine Familie hineinbegeben. Ganz bewusst. Und von diesem Tag an bin ich Mitglied des Christuszentrums Limburg, der Familie. Und ich gehöre keiner anderen lokalen Gemeindefamilie an. Auch das ist ein Sprung. Einige machen den vielleicht im Sommer, haben wir schon ein paar Anmeldungen vorliegen. Und sagen, ja, das ist meine Kirche, das ist meine Familie. Hier will ich dabei sein, im Guten wie im Schlechten sein. Das ist ja wie eine Ehe ein Stück weit. Ja? Man erlebt ja alles Mögliche in der Gemeinde. Einige sind irritiert, was, da gibt es Fehler in der Gemeinde? Manchmal sogar bei den Pastoren. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Hölle! Nein, Kirche. So läuft's. Und er liebt uns. Trotzdem. Ich sage immer, Gnade bedeutet, Gott liebt mich trotz mir. Das ist ein Wunder. Er kennt mich ja, weißt du? Du kennst mich ja nicht so. Wenn du mich ganz nah kennen würdest, ist er auch so ein verrückter Typ. Ich weiß nicht, ob du mich dann noch so mögen würdest, aber so mit Abstand kann man sich ja durchaus auch mögen. Aber er kennt mich. Sie kennen mich. Meine Kinder kennen mich. Die haben sozusagen auch ein paar Sprünge hinter sich, um zu sagen, ich liebe ihn trotzdem. Oh, wie gut. Aber auch das sind Sprünge, die macht man einmal normalerweise und dann ist das fest, ist das fix, das ist meine Familie, Punkt. Sprach was gegen meine Frau und du hast meine Faust im Gesicht. Ja, nicht immer, aber du wisst, was ich meine, symbolisch, ja. Ich weiß, für wen ich kämpfen würde. Okay, du auch? Und ich sage euch was, jeder, der hier sitzt, ist einer davon, für den ich kämpfen würde. Wenn es mal drauf ankommt. Es ist gut zu wissen, dass man Leute hat, die für einen kämpfen würden. Manchmal einfach im Gebet, ganz still. Manchmal ganz praktisch. Um geistlich zu springen, brauchst du das Feuer Gottes in deinem Leben. Wir reden jetzt wirklich von geistlichen Sprüngen, von realen Sprüngen mit Gott. Wie ein im Brand gesteckter Holzscheit, ein großes Lagerfeuer mit vielen anderen Holzscheiten braucht, um weiter zu brennen, brauchen wir uns für Geschwister im Glauben, um den Weg fortzusetzen, den wir gewählt haben. So sehr ein Holzscheit auch brennen mag, er kann nicht weiter brennen, wenn er von der Hitze und dem Schutz getrennt wird, den ihm die anderen Holzscheite geben. Allein läuft er Gefahr, durch den Wind oder auch nur durch eine leichte Brise einfach zu verlöschen. Kein Christ kann ohne die Hilfe und den Schutz von anderen Gläubigen im Glauben bleiben, egal wie stark seine Entscheidung für Christus war. Er braucht sie, um inmitten des Windes, der Prüfungen, der Schwierigkeiten, des Widerstandes treu zu bleiben. Jeder, der das einmal rausgefunden hat, dem brauche ich das nie wieder sagen, weil du weißt, dass es stimmt. Wie viele überschätzen sich und denken, ja, ich brauche keine Gemeinde, ich mache mein Christsein für mich alleine, stelle mich in die Fußgängerzone mit einem Schild, gehe zur Hölle oder nehme Jesus an und alles nette Motivation, aber oft fruchtlos oder fruchtarm. Und manchmal enden solche Personen wirklich tragisch. Könnte ich euch Geschichten von erzählen, die sind nicht schön und nicht gut zu erzählen. Aber der Herr Giesinger hat uns was ganz Wichtiges gefragt. Er hat gesagt, um zu sehen, ob in uns noch was brennt. Sicher meinte er nicht die Art von Feuer, von der ich heute rede. Jeder Mensch sollte ja generell so ein Grundfeuer haben, um für irgendwas eine Leidenschaft zu haben, irgendwo. Und das hat auch wieder mit Gott zu tun, auch wenn die Menschen das oft nicht wissen. unsere Motivationsfähigkeiten, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, all das kommt ja von ihm. Und das ist nicht falsch, sich darauf auch zu konzentrieren, nur ohne Gott ist das natürlich eine sehr einseitige Geschichte. Lass mich euch was lesen, und zwar aus dem Lieblingsbuch meiner Frau, Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 2 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Viele von uns könnten sich das hier ans Revers stecken und sagen, ja, das stimmt, das passt. Und ich würde es unterschreiben. Aber jetzt hört weiter. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer hat dir gesprochen? Und zwar der auferstandene Jesus sprach hier mit seinem letzten überlebenden Apostel. Iris hat euch ja letzte Woche davon erzählt, wie ein Öl gesiedet wurde, das ohne Blessuren überlebt hatte, dann auf Patmos in die Verbannung geschickt wurde für eine gewisse Zeit, um dann zurückzukehren nach Ephesus, wo er dann in einer Villa oberhalb der Stadt selbst residierte, wo er auch vorher schon wohnte mit der Mutter von Jesus, mit Maria. Nun, Ephesus war, wenn du so willst, war das die Megagemeinde ihrer Zeit. Ephesus war nicht einfach nur irgendeine Klitsche, so wie Lystra oder Derbe oder Antiochia. Das hier, Ephesus war eine der Städte überhaupt in dieser Zeit, in dieser Region. Die war riesig, die war von diesem Götzenkult der Artemis und so weiter erfüllt. Und die Gemeinde war einflussreich. Nicht zuletzt natürlich, weil Johannes da wohnte. Ich meine, der letzte lebende Apostel Jesu, das war natürlich ein Anlaufpunkt für jeden, der sich Christ nannte danach. Ganz klar. Die Gemeinde wurde aber gegründet von Paulus. Johannes hat sie danach geleitet, als er eben mit der Mutter Jesu auf dem Hügel wohnte, direkt über der Stadt von Ephesus. Und danach übernahm einer der Jünger von Paulus die Gemeinde, Timotheus. Wir kennen den Namen auch aus der Bibel. Und der hatte eine richtig schwierige Zeit, weil da war viel Verfolgung auch. Viele verließen damals die Gemeinde. Ja, die brauchten nicht mal Corona. Es reichte schon, wenn die Leute einfach in die Arenen gesperrt wurden und wurden den Löwen vorgeworfen oder wurden einfach weggesperrt und verfolgen. Das passierte damals in Ephesus. So hatte Timotheus zwar eine große Gemeinde, aber mit einer stark wechselnden Zuhörerschaft. Viele hatten Angst. Und wo gingen die hin? Die gingen zurück in ihre alte Religion. Viele wurden wieder Juden. Andere gingen in andere Religionen, wo auch immer sie herkamen. Es gab genug in Ephesus. Nur damit sie nicht mehr politisch unkorrekt war. Weil, ihr wisst, die Christen, die sind hier nicht wie die anderen Religionen. Die sagen nicht, ja, jeder kann ja glauben, was er will, ist ja alles gleich gut. Sondern wenn Christen für irgendwas bekannt sind, dass sie in dieser Frage keinerlei Kompromisse eingehen. Ein echter Christ wird nie sagen, ja, die Buddhisten sind ja auch in Ordnung und die Hinduisten ja auch und die Moslems ja auch. Nein, jeder, der Jesus kennt, weiß, dass all die anderen in die Irre gehen. Das sind falsche Religionen. Die führen weg von der Wahrheit. Das ist das Problem dabei. Ansonsten ist es ja eine nette Beschäftigung, wie eine Philosophie vielleicht. Aber nein, die Leute glauben, sie haben es und haben es nicht. Und landen dann irgendwo nach diesem Leben an einem Ort, wo sie nicht hin wollten. Und wo Jesus sie nie für gemacht hat. Aber sie haben die Wahrheit nie gehört, weil sie dachten, sie kennen sie. Naja, das ist ein anderes Problem. Und das hatten die damals also auch schon. Die Gemeinde war, als Jesus das hier sagte, etwa 30 Jahre alt. Ungefähr so alt wie wir heute. Wir haben letztes Jahr unser 30-jähriges, oder vorletztes Jahr schon gefeiert. Also ungefähr so das Alter hatte die Gemeinde, als Jesus das zu ihr sagte. Und ich denke immer, wenn ich das lese, ja, das könnte der auch zu uns sagen. So. Das sind zumindest die ersten Sätze, ja, das sind fleißige Leute, wir haben klare Lehre, wir haben klare Kante gezeigt und so weiter. Wir haben ihr Lehre entlarvt ganz schnell, wir lassen nicht zu, dass hier irgendein Müll gepredigt wird. Aber dann kommt diese Stelle, weißt du, mit der ersten Liebe. Und ich sage euch, ich habe bestimmt für nichts mehr gebetet in meinem Leben als dafür, dass ich sie immer wieder kriege. Ich habe die nie irgendwo an den Haken gehängt, überhaupt nicht. Und das war nie meine Absicht. Aber ich habe gemerkt, dass die immer wieder mal so sich verflüchtigt hatte, so diese Dimension der ersten Liebe, nicht die Liebe selbst, aber wisst ihr, was ich meine? Es war nicht mehr ganz so brennend da in mir. Ich habe so mehr Glut gespürt, als dass die Flamme da war. Und echt, Leute, boah, wenn du die Furcht des Herrn hast, dann ist es nicht was, wo du sagst, oh, bitte gib mir ein bisschen Feuer. Sondern du weißt, da hängt alles dran. Dein Leben hängt an dieser Furcht des Herrn, an diesem Feuer mit Gott. Und wenn das weg ist, dann ist alles, was du machst, nur noch Fassade. Heuchler nennt Jesus so Leute. Und die Geschichte zeigt, dass Ephesus sich die Worte zu Herzen nahm und umkehrte. Und das Ergebnis war, dass Ephesus danach rund 200 Jahre lang die Schlüsselrolle in der Weltchristenheit spielte. Und das ist doch eine gute Botschaft. Die haben ihren Sprung gemacht, versteht ihr? Die sind wieder zurückgesprungen in die erste Liebe. Die haben es hingekriegt, ohne dass sie jetzt alles andere hätten sein lassen, was ja gut war. Und sie haben gemerkt, die Werke sind nicht der Ersatz für die Liebe, sondern das gehört zusammen. Aus der Liebe heraus entstehen die Werke. Und dann ist es richtig. Ansonsten werde ich gesetzlich, ansonsten wird es eng und seltsam und es riecht nach ja, Kirche ist ja eigentlich was Gutes, nach Gesetz. Es riecht nach Religion. Nach Religion, ja, Religion, das war ich. Und achtet nochmal auf den Schlüssel für diesen Sprung. Hört gut hin, wenn du sagst, das ist genau mein Punkt. Schäm dich nicht dafür. Das ist gut, das zu erkennen. Wenn du sagst, meine erste Liebe, die ist nicht mehr da. Nicht mehr so da. Tu Buße ist das Erste, was du zu tun hast. Tu Buße. Ja, wie, ich kann doch nichts dafür. Doch, du kannst was dafür. Das, womit du dich beschäftigst, wird immer das sein, was deine Hauptaufmerksamkeit hat und was auch deine Gefühle beeinflusst. Verstehst du? Wenn du dir mehr YouTube-Videos als Predigten anschaust, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die erste Liebe eben erkaltet. Und du hast dann Liebe für alle anderen Dinge, die du dir gerade anschaust, wo du dich mit beschäftigst. So sind wir Menschen nun mal. Wir haben alle eine Aufmerksamkeitsschwelle. Wenn die überschritten ist, dann bekomme ich so eine erste Liebe dafür. Und dann will ich nur noch das haben. Und das ist erstmal nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn ich das erkenne und bleib dabei. Und kehr nicht um. Weil das Erste ist, tu Buße. Gott, vergib mir, ich habe mich viel zu wenig mit dir beschäftigt. Die Bibellese vielleicht nicht mehr morgens mehr gehabt oder keine Ahnung. Oder geh nicht mehr in die Gottesdienste oder schalt die Predigt nach der Hälfte aus, weil ich denke, das reicht. Könntest du ja online machen. Ne? Ja, dann habe ich noch ein paar Minuten. Und das Zweite ist, tu die ersten Werke, sagt Jesus hier. Ich meine, das ist Jesus, der uns das sagt. Jesus liebt uns. Jesus möchte, dass wir die erste Liebe haben, weil aus dieser ersten Liebe all das kommt, was wir brauchen. Also er sagt, tu Buße und dann tu die ersten Werke. Und das musst du dich fragen. Was waren die ersten Werke, nachdem du dich bekehrt hast? Nachdem du in Flammen gestanden hast für Jesus? Was hat er dich tun lassen? Was hast du getan? Wo hast du deine Zeit mit verbracht? Wo hast du mitgearbeitet? Wo hättest du gerne mitgearbeitet? Vielleicht ging es damals noch nicht. Schau dahin und dann geh in diese Richtung. Mach Sprünge. Was waren die ersten Sprünge, die du gemacht hast nach deinem Glauben? Und dann spring dahin zurück. Und sogar noch weiter. Und drittens sagt er, und das hat er zweimal gesagt in dieser Bibelstelle, überwinde. Was heißt das? Wenn ich erkannt habe, was ich falsch gemacht habe, und ich erkannt habe, was ich richtig machen sollte, wo ich also meinen Sprung machen sollte, und dann wirst du sehen, da liegt irgendwas im Weg. Das ist fast immer so. Vielleicht Bequemlichkeit. Oder die Meinung von irgendjemandem, der dir wichtig ist. Oder es ist einfach gerade keine Gelegenheit da, was auch immer. Und dann sagt Gott, überwinde. Überwinden heißt, da ist ein Hindernis und ich komme rüber. Und dann kann ich es tun. Richtig? Lass Hindernisse nicht Hindernisse bleiben. Wenn du weißt, Gott sagt, spring. Dann überwinde die Hindernisse. Das ist dein kleiner Job. Der Sprung ist dann eigentlich seiner. Du machst ihn nur und er sorgt für dich. Otis Fuller, ich wiederhole dieses Zitat nochmal, Iris hat es mir ja schon mal geklaut. Wenn sie dafür verhaftet würden, Christ zu sein, würde es genügend Beweise geben, um sie zu verurteilen. Bei mir nicht. Keiner auf meiner Arbeit weiß, dass ich Christ bin. Hm? Dann sehen wir schon ein bisschen das Löschpulver für die Flamme der ersten Liebe. Wann immer ich aufhöre, mich zu Jesus zu bekennen vor Menschen, wird die Flamme kleiner. Ganz normal. Ganz, ganz normal. Wenn es nichts mehr gibt, wofür ich sterben würde, dann ist die Flamme bereits erloschen. Wir leben in der Phantastienzeit. Versteht mich nicht falsch. Ich sehne mich nicht nach Krieg. Aber ich beschäftige mich intensiv mit dieser Zeit, gerade aus unserem Volk heraus, der Zeit der beiden Weltkriege, auch der Zeit der Kriege, die es zuvor gab, 30-jähriger Krieg und der Krieg gegen Napoleon 1840, 41 und so weiter. Und in all diesen Kriegen, wenn du die Kriegstagebücher liest, von den jungen Männern damals, dann siehst du eins ganz glasklar. Und das ist jetzt, ich weiß, nicht politisch korrekt, aber das war so. Die meisten dieser jungen Männer sind mit Leidenschaft und ganz bewusst in den Tod gegangen, weil ihr Land und ihre Lieben es ihnen wert war. Diese Männer wussten, wofür sie kämpfen. Ich sage nicht, dass die nicht auch fehlgeleitet wurden von den Führern damals und so weiter. Ganz klar ist es passiert. Und dennoch hatten die etwas, wofür es sich gelohnt hat zu sterben. Und ich frage mich manchmal, was haben wir, was uns antreibt? Ich meine wirklich nicht nur, damit es uns gut geht, das ist ja nett, aber wofür sind wir bereit, wenn es drauf ankommt, zu sterben und sagen, das ist okay, das ist es wert. Wenn jemand meine Frau angreift, hat eben das Beispiel, da würde ich mit Freuden für sterben, wenn ich sie damit retten kann. Das wäre völlig in Ordnung, versteht ihr? Das wäre völlig okay, sollte das mal passieren, weint keine Träne um mich. Ich bin als glücklicher Mann gestorben, weil ich wusste, dass sie es wert ist. Ja, im Ernst. Was ist das Evangelium? Ich meine, lasst mich mal ganz ehrlich sein. Es gibt Leute, die sitzen nicht mehr hier, nur weil sie die Maske nicht anziehen wollen. Vielleicht ist das dein Hindernis für deinen Sprung. Weil was passiert? Ich kann zu Hause das auch anschauen, das ist völlig in Ordnung. Aber möglicherweise verpasst du die ein oder andere Flamme, die Gott hier für dich bereithält, vor Ort. Einiges wird auch online gehen, ich bin sicher, aber ich glaube dennoch auch, dass eine Online-Kirche die Offline-Kirche, die Präsenzkirche nie ganz ersetzen kann. So sehr wir uns freuen, jetzt mehr Menschen zu erreichen, die jetzt zuschauen, jetzt oder später, so sehr weiß ich auch, dass es gewisse Dinge gibt, die so nicht transportiert werden können. Ich kann dir nicht die Hände auflegen, wenn du online bist. Hey, ich habe meine erste Impfung, die zweite habe ich Anfang Juli, dann darf ich es ja wieder. Ich freue mich drauf. Ich freue mich riesig drauf. Was könnte dein erster Sprung sein? Der Heilige Geist ist der Feuerbringer. Die Flammen auf jedem Haupt, die beschrieben wurden in der Apostelgeschichte 2, nach der Geistestaufe, nach der ersten Ausgießung des Heiligen Geistes. Feuer. Dein erster Sprung könnte etwas richtig Großes sein. Vielleicht startest du einen neuen Dienstbereich. Vielleicht gehst du mit dem Evangelium raus auf die Straße. Ich meine, nicht nach Corona, jetzt. Wir brauchen nicht warten, bis Corona vorbei ist. Jemand sagte mal, nach jeder Krise kommt die nächste. Du wirst immer irgendeinen Grund finden, das nicht tun zu können. Aber es gibt heute schon Möglichkeiten, auch rauszugehen, auch unter Corona-Bedingungen, um das zu tun. Wenn das ist, was Gott dich ruft zu tun, das ist das Wichtige. Vielleicht ruft Gott dich, in die Politik zu gehen, habe ich eben kurz angesprochen. Dann tu das. Geh in die Politik, wenn Gott dich dahin ruft. Mach den Sprung, wir beten für dich. Vielleicht sagt Gott, starte ein eigenes Unternehmen. Oder wechsel deinen Job, oder schreib dein erstes Buch, oder produziere deine erste CD, oder whatever. Der Sprung ist das, was den Unterschied macht. Ansonsten hast du nur eine nette Geschichte zu erzählen. Ja, ich hatte auch mal den Eindruck, Gott hätte mich dahin geführt, aber gesprungen bin ich dann doch nie. Heute bin ich 96, tut mir richtig leid. Es gibt Leute, die haben einen Sprung zu früh gemacht oder falsch gemacht, weil sie Gott nicht kannten. Wie ist der Partner von Steve Jobs, der seine Aktien verkauft hat? Der hat die verkauft zu einem Zeitpunkt, wo sie ein paar Millionen wert waren. und heute hätte er einen Milliardenwert. Verstehst du? So jemandem tut dieser Sprung garantiert leid. Das hätte ich doch damals. Die noch mal 10 Jahre länger gehalten. Ich bin Milliardär, nicht nur Millionär. Ja? Manche Sprünge sind auch daneben und da dürfen wir uns auch ehrlich sagen, okay, der Sprung war nicht so clever. Also springe ich zurück und gehe wieder auf den Punkt, wo ich vorher war. Und Gott lässt uns da ja zu. Durch Buße komme ich wieder an meine Ausgangsposition und kann anders abbiegen. Es können aber auch kleine Dinge sein, weißt du? Ganz kleine Dinge, die deine kleine Welt verändern. Eben, was ich eben sagte, zum Beispiel einfach mit Maske im Gottesdienst sitzen und wieder da zu sein, präsent zu sein. Sagen, ich liebe meine Geschwister, ich will euch nicht länger vermissen. Ich will wieder hier sein. Vielleicht, indem du deine Kleingruppe online anfängst, obwohl du keinen Bock drauf hast, so wie ich. Ich habe es auch gemacht, 2 Kleingruppen online, eine mit meiner Frau, eine allein. Ich hatte überhaupt keine Lust, sowas online zu machen. Und es macht auch lange nicht so viel Spaß wie offline, also wie präsent. Aber es ist besser als nichts. Ich konnte etwas tun. Vielleicht ist das dein Sprung. Oder dass du deiner Nachbarin einfach mal von Jesus erzählst. Weil weißt du, ich sage es immer wieder, wir haben Kriegssituationen für viele. Viele fühlen sich genauso wie im Krieg. Weil der Tod ist um die Ecke buchstäblich. Er kann mich jederzeit treffen. Ein falscher Kontakt und zack, habe ich Corona, bin an der Lungenmaschine und beende mein Leben. Grausig und schmerzvoll. Das haben einige Leute im Kopf. Das ist ihr Bild. Und wenn du denen erzählst, ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus liebt dich. Da gibt's Hoffnung über dieses Leben hinaus. Hören heute Leute ganz anders hin als vor Corona. Auch junge Leute. Weil für die war das ja eh noch kein Thema mit Sterben und so. Heute ist es ganz nah. Auch junge Leute sterben. Auch Leute ohne Vorerkrankung. Wir hören diese Geschichten immer wieder. Wie wäre es den ungläubigen Kollegen mal zum Kaffee trinken in mein Haus einzuladen? Einfach so. Ohne Agenda, ohne ich muss ihn jetzt bekehren in meinem Haus. Sondern einfach nur, um eine gute Zeit mit ihm zu haben und ihm mal ein Stück in mein Leben reinblicken zu lassen. Vielleicht hat er eine Frage, weil er weiß ja wahrscheinlich sowieso, wer ich bin. Vielleicht ist es dran, mehr Verantwortung in meiner Kirche zu übernehmen. Entweder wenn du hierher gehörst zu uns, bei uns oder in deiner Kirche, wo du eben normal dazugehörst, wenn sie vielleicht nicht gerade geschlossen hat wegen Corona. Wie wäre das? Ein Sprung, wo du weißt, eigentlich wär's dran. Du könntest es auch. Aber bisher warst du vielleicht aus irgendeinem Grunde noch nicht bereit dazu. Oder die Haltung und die eigene Haltung zu überprüfen, kann für einen schon ein Riesenschritt sein und auch für deine Umgebung ein Riesenschritt. Wenn ich merke, meine Haltung ist falsch. Wir haben immer wieder, auch wir als Pastoren, immer wieder mit Menschen zu tun, die definitiv einen Haltungsfehler haben. Nicht äußerlich, aber innen drin. Und das Ding ist nicht von außen zu reparieren, meine Beobachtung. Man kann Dinge sagen, oft wird es nicht erkannt von der Person, aber wenn du selbst das erkennst, dann kannst du da ganz viel gegen tun. Wie? Genau. Buße, Vergebung, neue Saat. Wie oft? So oft wie nötig. Ja, simpel. Es ist wirklich simpel. Und es braucht Geduld. Geduld ist die Schwester des Heiligen Geistes. Sie gehören zusammen. Beständigkeit und Glauben sind Geschwister, Zwillinge. Ich könnte jemandem vergeben, dem ich seine Schuld schon lange nachtrage. Das wäre ein cooler Schritt, ein cooler Sprung. Ein Riesensprung für den einen oder anderen. Vielleicht der Sprung, der dich in die Freiheit bringt. Weil wir wissen, dass wenn wir nicht vergeben, dann behalten wir unsere Fesseln auch. Und das ist eben kein schönes Leben. Du könntest auch um Vergebung bitten, wo du Schuld mit dir rumträgst und vielleicht bisher es nicht gemacht hast. Zu sagen, vergib mir bitte, ich habe hier gegen dich gesündigt, ich hab Schuld auf mich geladen. Vielleicht, weil du stolz warst oder feige oder beides. Könnte ein cooler Sprung sein. Oder du könntest den Link zu einem unserer Pops weiterleiten. Zu jemandem, den genau dieses Thema gerade betrifft. Ja, ich weiß, du müsstest dich dann outen. Aber es wäre ein Sprung. Ein Sprung, der vielleicht für die Person den Unterschied zwischen Leben und Tod macht. Du könntest deine Chefin mal zum Gottesdienst einladen. Ja? Riesensprung für den einen oder anderen. Ich weiß das. Ich habe das gemacht mit meinen Chefs früher. War nicht einfach, aber war immer interessant. Auch die Reaktion. Ich könnte auch einen Sprung machen, indem ich sage, ich lasse Menschen mit anderer Meinung stehen. In Gemeinde hast du die Impfgegner, du hast die Impfbefürworter. Und oft wird das Thema so hochgekocht, als ob das heilensnotwendig wäre. Dabei geht es nur um eine Impfung. Meine Schwester ist eine Impfgegnerin schon immer, lang vor Corona. Und ich habe sie trotzdem lieb. Wir verbringen fantastische Zeiten zusammen. Ich liebe ihre Familie. Und wir hören einfach auf, über das Thema Impfen zu reden. Weil jeder hat da seine Meinung. Da es nicht heilsnotwendig ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber wenn du siehst, wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Leute, das ist krass. Das ist ultra krass. Vor allem wir als Christen, halt dich da raus. Politische Themen und solche Themen, die spalten doch nur. Der Teufel benutzt es. Und es spaltet Leute auseinander. Und das ist es doch nicht wert, oder? Nein, nein, nein. Okay, dritter Punkt. Du warst nicht stärker als jetzt. Ich zitiere nochmal den Herrn Giesinger. Die Wolken rasen an dir vorbei. Du bist jetzt gesprungen, merkst du? Und du spürst, wie die Angst von dir weicht. Das ist gut. Du warst noch niemals so frei. Yeah! Und du schießt auf die Erdkugel zu. Wow! Von 0 auf 1000 im ersten Versuch. Bis hierher ging alles gut. Yeah, yeah. Ich wiederhole nur den Text. Doch immer dann kommen die Zweifel an. Doch zum Umdrehen ist es zu spät. Yeah, yeah. Also breitest du die Arme aus, denn der Wind hat sich gedreht. Wir waren nicht stärker als jetzt. Und es ist so, wenn du im Auftrag von Gott einen Sprung wagst, ob du eine Gemeinde gründest oder jemandem Vergebung zusprichst, Adrenalin, weißt du, du weißt genau, das ist richtig, was du gerade tust. Das ist alles wert, was du gerade tust. Das gibt dir ein High für diesen Tag, ein Hoch. Und diese Dinge, weißt du, die er hier sagt, die erlebt auch jeder, der springt. Zum einen die Angst weicht, weil du bist gesprungen. Jetzt ist egal. Jetzt kann ich eh nichts mehr. Jetzt ist egal. Jetzt muss ich gucken, wie ich das Beste aus dem Sprung mache. Ich bin in der Luft. Die Endorphine stellen sich ein. Adrenalin wird freigesetzt. Doch manchmal dreht auch der Wind. Menschen kritisieren dich. Zweifel stellen sich ein. Und der Feind versucht dich zu stoppen. Die Bibel berichtet uns von vielen Springern. Moses, als er sein Volk durchs Rote Meer führte. Sprung. Abraham, als er mit seinem Sohn loszog, um ihn zu opfern. Sprung. Josua, als der Kanaan einnahm. Sprung. Esther, als sie riskierte, ihr Leben zu verlieren, um Israel zu retten. David, als er gegen Goliath ansprang. Elia, als er sich mit dem Baalspriestern maß. Sprung. Jesus, als er ans Kreuz ging. Sprung. Die blutflüssige Frau, die zugriff, Sprung. Der blinde Bartimäus, der zum Ärger aller in seiner Umgebung schrie, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, Sprung. Der Verurteilte am Kreuz, der Jesus bat, nimm mich mit in dein Paradies, Sprung. Ananias, als er Saulus besuchte, den Christenverfolger, um ihm die Augen zu öffnen, Sprung. Petrus, als er das Evangelium Cornelius in seinem Haus brachte, undenkbar bis dahin, Sprung. Und dann der Heilige Geist, als er sprang am ersten Pfingsten auf uns alle, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, sprang er nicht nur auf Könige, Propheten und Priester in eingeschränkter Weise, sondern auf alles Fleisch, was offen war. Das von Jesus vorbereitet war. Sprung. Ein Sprung, den wir heute feiern. Ein Sprung, den es nicht mehr zu steigern gibt. Und all diese Sprünge, diese großen und kleinen, die ich hier genannt habe, sind Beispiele für Sprünge, die wir machen. Im Himmel wird Buch geführt, das glaube ich. Die Sprünge, die du gemacht hast und die du noch machen wirst, stehen da. Und wenn wir vor Jesus stehen, werden wir uns über jeden Sprung freuen, den wir gemacht haben. Und jeder wird uns leid tun, wo wir zu feige waren, ihn zu tun. Ich glaube, ich werde mich für einige schämen, die ich nicht gemacht habe. Und für andere werde ich so dankbar sein, dass ich sie gemacht habe. Und Menschen werden dankbar sein, dass ich sie gemacht habe und dass du sie gemacht hast, weil es ihr Leben beeinflusst hat. Ich fasse zusammen. Es gibt die Zeit vor dem Sprung, die ist nicht immer einfach. Aber dann gibt es die Zeit des Sprungs, die Zeit, wo es dran ist zu springen. Und dann kannst du sagen, ich war nicht stärker als jetzt. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo du stärker bist und dich stärker fühlst als im hundertprozentigen Willen und Plan Gottes. Egal wie es von außen aussieht. Vielleicht bist du jemand, der nur im Hintergrund betet und das ist dein Sprung. Keiner sieht es, aber du weißt es. Du bist in seinem Plan und du warst nie stärker als dann, wenn du genau das tust, was er dir gesagt hat. Ich überspringe jetzt ein bisschen, weil ich hätte noch ein paar Gedanken hierzu, aber eins möchte ich gerne noch machen und das wird vielleicht ein bisschen überziehen. Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Ein Lied, das mich, seit ich es gehört habe, das erste Mal vor 5 Jahren ungefähr, tief bewegt hat. Brian und Katie Torwald waren, wir sind glaube ich sogar noch in Jesus Culture aktiv, in der Gruppe, die damals ja aus Bethel hervorging, mit Kim Walker Smith und anderen, die heute sehr bekannt sind. Und sie haben auch inzwischen eine Gemeinde gegründet, die beiden, die heißt auch glaube ich Jesus Culture Church. Und die haben dieses Lied geschrieben, vor rund 5 Jahren. Und das Lied erschüttert mich bis ins Hinterste. Weil es genau darum geht, was Jesus Johannes über Ephesus mitteilte. Genau darum. Den Text erkläre ich kurz in Deutsch, weil du hörst es gleich in Englisch, aber der wiederholt sich immer. Das sind immer dieselben Dinge. Sie singt, setz mich in Brand, bis es alles ist, was ich weiß. Damit ich niemals abkühle. Gott, puste in die klimmenden Kohlen meines Herzens und entfache das Feuer wieder neu. Setz mich in Brand mit einer einzigen Besessenheit. Setz mich in Brand mit endloser Leidenschaft. Möge dein Feuer beginnen in mir. Das ist der Text des Liedes. Und mein Eindruck ist, dass wir das Lied uns jetzt hier einfach anschauen und auch ruhig schön laut. Und während wir das sehen, ihr offline und online und ihr offline, wir alle zusammen, die wir hier im Gottesdienst sind, uns Zeit nehmen, mit Gott zu reden und zu fragen, Gott, ist ein Sprung in meinem Leben dran? Welcher ist es? Und dann ist das eine Möglichkeit für dich, deinen Sprung zu machen. Auf deinem Platz, du kannst doch gerne hier so weit Platz vorne vor die Bühne oder ins Kreuz gehen. Das bleibt, es ist deine Zeit jetzt mit Gott. Es ist dein Pfingsten vielleicht heute Morgen. Weil er will. Er hat den Eimer mit Feuer dabei, weißt du? Er ist nicht das Problem. Wir müssen uns öffnen und sagen, Herr, ich bin hier. So. Wenn du also dieses Lied, Set Me Ablaze, setz mich in Brand, zuhörst, hol dir das erste Feuer zurück. Tu Buße, wo es nötig ist. Tu die ersten Werke oder entscheide dich dafür und überwinde, was auch immer dir im Weg ist. Folge dem, was er dir sagt, zu tun. Okay, bitte Lied ab. Keep me burning. Für jeden, der hier heute seinen Sprung vorbereitet oder vielleicht sogar gemacht hat. Hier vor Ort und zu Hause, wo auch immer jemand dabei ist. Ich segne jeden von euch in Jesu Namen, damit, dass ihr diesen Sprung genießt, dass ihr diesen Flug genießt, dass ihr die Gegenwart des Heiligen Geistes genießt, denn der springt immer mit. Das ist immer dein Co-Partner. Du brauchst keine Angst haben, wenn du mit ihm zusammenspringst, landest du sicher. Ich bete, Herr, dass du Vision und Ziel erneuerst in jedem von uns, dass dein Feuer in uns ganz neu entfacht wird, dass unsere Kohlen nicht kalt werden, sondern dass sie heißer sind denn je zuvor. Ich bete auch gerade für die, die schon 20, 30 Jahre mit Gott gehen, dass wir in der zweiten Hälfte unseres geistlichen Lebens relevanter und heißer sind als je zuvor. Herr, lass die Reife zu der Leidenschaft dazukommen oder andersrum für uns reifere die Leidenschaft zu uns. Lass beides da sein und es wird kostbar sein für dein Königreich und es wird so viel mehr bewegen als bisher. Und ich danke dir für die Jungen, die jetzt gerade anfangen zu entdecken, wow, da gibt's sowas wie die erste Liebe, da gibt's Sprünge, da gibt's Möglichkeiten im Willen Gottes etwas zu tun, was viel größer ist als ich selbst. Und Herr, ich bete, dass diese Kühnheit einzieht in unsere Reihen, dass sie zurückkehrt, so, wo sie gerade noch nicht ist oder nicht mehr ist, dass sie einkehrt. Komm, Heiliger Geist, du bist ein Geist der Kühnheit, ein Geist der Erneuerung, ein Geist, der uns immer ruft, mehr zu tun, als wir aus uns heraus jemals tun könnten. Und dann wissen wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, denn du finanzierst solche Unternehmen immer mit deiner Kraft, mit deinen Ressourcen. Ich danke dir, Herr, für Kühnheit in dieser Runde hier. Amen. Ich übergebe jetzt an meine liebe Frau. Danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr was mitgenommen habt.